Okay, also nochmal guten Morgen, fangen wir an. Erstmal der Hinweis, diese Vorlesung wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung des Kollegen, der ein MacBook auch mit hat, weil ich heute meinen VGA-Adapter vergessen hatte und ich habe gerade schon gedacht, ich muss jetzt alles an die Tafel schreiben und so klassische Präsentationen mal wieder üben. Meine Handschrift ist eigentlich ganz gut, es würde also gehen, aber es würde uns sicher aufhalten. Weil jetzt gerade schon eine Frage kam, ich bin gerade dabei, die Übung 7 zu korrigieren und habe die Übung 6 dabei übersprungen, einfach weil ich durch die Übung 7 schneller durchkomme. Und interessant ist vielleicht, die meisten von Ihnen haben ungefähr, also ohne die Übung 7, praktisch nur die 1 bis 5, haben ungefähr 45% der maximal erreichbaren Punkte schon. Ja, das heißt also, alle, die regelmäßig weiter abgegeben haben, werden völlig locker über den 50% liegen. Und im Prinzip könnte ich wahrscheinlich nächste Woche schon die Scheine mitbringen oder so. Für die Übungen. Ne? Okay. Also Prüfungsrelevanz, Sie sprechen gerade über die durchgestrichenen Folien, oder? Mhm. Es ist so, dass generell immer alles, was wir entweder in der Vorlesung oder in der Übung machen, prüfungsrelevant ist. Und wenn Sie schon einen Blick in das Aufgabenblatt von heute geworfen haben, das sind halt die Sachen. Ja. Wobei ich dann natürlich Sachen, die jetzt auf den Folien stehen, die aber in der Übung nicht drin waren, das ist nicht praktisch ein Durchsprechen der gesamten Folien, ja, die Sachen würde ich natürlich nicht dann fragen. Also, dass ich die Folien nicht gemacht habe in der Vorlesung, das weiß ich dann schon.
Aber wie ist das im Rechner? Wie kann man ja viele praktische Sachen gemacht, die man so schön dann auch machen, das gibt es jetzt hier gar nicht so richtig so. Ist die Prüfung dann mehr, dass sie wirklich nur so Fragen-Antworten spielt, ohne dass man selber was?
Also ich meine erstmal, Sie kriegen ja noch eine Probeklausur von mir und die Probeklausur mache ich immer so, dass die sehr ähnlich von der Art und Weise her ist zu dem, was nachher in der richtigen Klausur kommt. Und was Sie also praxismäßig erwarten könnten, ist, dass irgendwo mal ein Stück Code ist, was irgendwas macht. Das müssen Sie durchlesen und dann irgendwelche Fragen dazu beantworten oder vielleicht irgendwo ein, zwei Zeilen Code dazu schreiben, um irgendwas zu verändern. Ja, sowas in der Art kann schon passieren. Aber Sie kriegen natürlich nicht eine Aufgabe wie im Praktikum, wo Sie 30 Minuten an irgendwas programmieren müssen. Ja, einfach schon deswegen, weil Sie den Erfolg nicht beurteilen können, weil Sie keinen Rechner zur Verfügung haben. Okay, jetzt machen wir aber wirklich weiter. Deadlocks. Ich hatte Ihnen letztes Mal schon eine kurze Einführung gegeben, also so ultra kurz und Ihnen so ein Minimalbeispiel für die Problematik gezeigt. Ja, hier die Folie ist nur zur Übersicht, die Gliederung für Sie. Und im Prinzip wollen wir sagen, Deadlocks treten immer dann auf, wenn man also eine Reihe von Prozessen betrachtet und es ist jetzt so, dass jeder von diesen Prozessen nicht weitermachen kann, weil er darauf wartet, dass irgendeine Ressource freigegeben wird. Ja, also Ressource kann alles Mögliche bedeuten. Das kann jetzt wirklich irgendeine Hardware-Ressource sein. Meistens werden wir damit einfach meinen, dass versucht wird, auf irgendeine Variable zuzugreifen, die eben global ist, ja, die geshared ist zwischen verschiedenen Threads oder Prozessen und wo nur exklusiv darauf zugegriffen werden darf. Ja, das wird unser Standardverständnis für eine Ressource sein, also so eine Variable, die praktisch mit einem Lock gesperrt ist. Ja, und die Deadlock-Situation ist eben, wenn jetzt jeder Prozess, der daran beteiligt ist, auf so eine Ressource wartet, die gerade von irgendeinem anderen Prozess blockiert ist. Und das Problem ist jetzt, und dadurch kommt es dann zum Deadlock, und das ist der zweite Teil, dass das nie erfolgreich ausgehen kann, weil praktisch jede dieser Ressourcen, die müsste von irgendeinem Prozess freigegeben werden, der aber selber nicht weitermachen kann. Ja, der sitzt gerade in diesem Aufruf vom Lock, ja, und ist jetzt dadurch blockiert, ja, weil er abwarten muss, bis das, was er da locken will, frei wird. Und vorher kann er nicht einen Unlock auf das andere machen, was er eigentlich, was er schon hat und was er freigeben müsste. Und am Deadlock sind also praktisch immer genau diese Prozesse beteiligt, die diese Eigenschaft haben. Wenn Sie jetzt 10 Prozesse betrachten und 3 davon erfüllen diese Eigenschaft, dann sagt man nicht, dass alle 10 Prozesse im Deadlock sind, sondern nur diese 3, die eben diese Problemsituation gerade darstellen. Ja? Und wenn Sie es also geschafft haben, in so einen Deadlock rein zu manövrieren, dann gibt es da keinen Ausweg mehr raus. Und deswegen sollte man versuchen, das zu vermeiden. Beispiel aus der wirklichen Welt, wenn Sie eine Rechts-vor-Links-Kreuzung haben, ja, also mit der klassischen Vorfahrtsregel, und es sind jetzt 4 Autos da, dann ist natürlich das Problem, dass es keinen gibt, der die offensichtliche Vorfahrt hat, weil die wollen alle die Kreuzung überqueren und jeder muss praktisch dem, der rechts vor ihm ist, den Vortritt lassen. Und das wird nicht funktionieren. Und die Frage ist, was passiert jetzt, wenn die versuchen, ohne sich zu einigen, das irgendwie zu bearbeiten? Dann passiert Folgendes. Die ziehen alle so ungefähr bis zur Mitte in die Kreuzung rein. Und dann blockiert jeder praktisch seinen linken Nachbarn. Ja? Weil zum Beispiel das Auto, was hier von rechts nach links fährt, das müsste hier durch diesen Bereich durchfahren. Da steht aber schon das Auto, was von oben nach unten fährt. Also wenn die sich so angeordnet haben, dann sind wir praktisch im Deadlock. Ja, die können alle nicht weitermachen. Und das Einzige, was jetzt möglich wäre, wäre eins der Autos zu zwingen, zurückzusetzen. Ja, aber in einem echten Deadlock wird das nicht funktionieren, weil das Auto praktisch, nachdem es schon in die Kreuzung reingezogen hat, einfach nur sagt, nee, ich warte jetzt darauf, dass der nächste Teil frei wird, dass ich weiterfahren kann. Ja, und in diesem Zustand blockiert es praktisch. Das ist dann so, als ob sie 4 hirnlose Fahrer haben, die einfach nur sagen, ich warte, dass es irgendwie besser wird und vorangeht. Ja, aber im echten Leben ist das natürlich noch behebbar, weil eben die Autofahrer nicht blockiert sind, sondern wenn die das schaffen, das da hinzukriegen, dann fährt halt einer zurück und dann geht's weiter. Und auf der rechten Seite sehen Sie eine Variante, die dann nicht mehr behebbar ist. Jedenfalls, wenn man annimmt, dass diese Autoschlangen, die sich da gebildet haben, dass die unendlich sind. Ja? Also, dass die nicht aufhören, weil ansonsten kann man das wieder beheben, indem man einfach alle Autos, die aus einer Richtung kommt, zwingt zurückzusetzen. Ja? Und okay, dieses Autobeispiel kann man jetzt noch ein bisschen formalisieren, damit wir auf unsere Syntax auch irgendwie kommen mit diesem Locken und Anlocken. Ja, und dazu kann man sagen, man teilt einfach die Kreuzung in 4 Quadranten ein, A, B, C, D gegen den Uhrzeigersinn durchnummeriert. Und dann kann man natürlich sagen, was bedeutet das, wenn ein Auto die Kreuzung überqueren will. Wenn wir zum Beispiel das Auto 2 angucken, was von rechts nach links fährt, das heißt natürlich, das muss erst durch den rechten oberen Quadranten durch und dann durch den linken oberen. Ja, und von der Länge her, wenn Sie schauen, wie groß das Auto ist, dann wird es eine Phase geben, wo es auf beiden Quadranten gleichzeitig ist. Ja, so ist es gemacht von der Länge her. Also es kann nicht irgendwie sagen, ich nehme erstmal nur das D und stelle mich da drauf und warte, dass irgendwann das A frei wird und dann hüpfe ich praktisch rüber und mache so gleichzeitig Freigabe von D und Blocken von A oder so. Das geht nicht, dann würde es einen Moment in der Luft hängen. Also es wird nötig sein, praktisch diese beiden Ressourcen hier exklusiv zu reservieren. Da darf dann kein anderes Auto sein. Und die anderen Autos haben natürlich alle eine ähnliche Anforderungsliste. Das sehen Sie dann rechts unten, welcher Wagen halt welchen Quadranten benötigt. Ja, und wenn wir das praktisch so formalisiert haben, dann kann man sagen, diese Wagen, das entspricht unseren Prozessen und diese Quadranten A bis D, das sind die Ressourcen. Und dann können wir das in dieser Syntax mit Lock und Unlock ausdrücken. Und dann sieht man eben, wenn wir uns zum Beispiel den Wagen 1 anschauen, der von unten nach oben fährt, ja, der braucht den Quadrant C und den Quadrant D. Und in Code würde das dann praktisch so aussehen, dass er erst sagt Lock C und dann Lock D. Ja, dann hat er praktisch beide Sperren auf die beiden Quadranten, die er braucht. Dann kann er fahren, das ist das Go. Und danach gibt er die frei. Unlock C, Unlock D. Ja, in welcher Reihenfolge die freigegeben werden, spielt an der Stelle jetzt erstmal keine Rolle. Und ein Deadlock tritt jetzt in diese Situation auf, wenn praktisch alle 4 Autos es schaffen, den ersten Quadranten, den sie für ihre Durchquerung oder Überquerung brauchen, wenn sie den schon mal reservieren können. Ja, das heißt, der erste Wagen, der schafft sein erstes Kommando hier, das Lock C. Und der Wagen 2 schafft Block D, Wagen 3 schafft Block A, ja, das von oben kommend. Und der Wagen 4, der schafft Block B. Das sehen Sie da, die ersten 4 Befehle unter problematischer Reihenfolge. Und ja, danach versuchen alle 4 Autos, den jeweils nächsten Quadranten auch zu kriegen. Und diese folgenden Lockaufrufe, die blockieren dann alle. Ja, weil nämlich die vier Quadranten ja alle schon belegt sind, jeweils durch den Nachbarn. Und damit ist an der Stelle dann Schluss. Also das ist genau die Situation, wo die Autos in die Kreuzung reingefahren sind, soweit es irgendwie geht, und sich jetzt angucken. Okay, das kleinste Beispiel, das hatte ich Ihnen letztes Mal schon an der Tafel kurz vorgestellt, das ist das mit zwei Prozessen und zwei Ressourcen. Und die versuchen in unterschiedlicher Reihenfolge diese Ressourcen zu bekommen. Ja, der erste Prozess sagt Log A, Log B und der zweite Prozess sagt Log B, Log A, also umgedreht. Und dann haben sie im Prinzip dasselbe Szenario wie mit den vier Autos, nur eben jetzt verkleinert auf ja, Minimalgröße. Die ersten beiden Log-Aufrufe von den beiden Prozessen, die gehen durch. Ja, der eine kriegt die Sperre auf A, der andere kriegt die Sperre auf B. Und dann versuchen beide, die jeweils andere Sperre auch noch zu kriegen. Ja, und dann haben sie genau dieses Diagramm, was ich Ihnen letztes Mal eingezeichnet hatte. Ja, ich hatte Ihnen das, glaube ich, so hingemalt irgendwie. Prozess P und Prozess Q. Hatte ich Ihnen so einen Kreis gemalt. Und ja, das ist dann praktisch die Situation, wo es schief geht und nicht mehr funktioniert. Und ich hatte, glaube ich, da schon dazu gesagt, das ist nicht wirklich das allerkleinste Beispiel. Es gibt noch eins, was eins kleiner ist. Ein Prozess, eine Ressource. Erinnern Sie sich noch, was ich dazu erzählt hatte? Wie kann da es zu einem Deadlock kommen, der aber relativ unsinnig ist? Ja, im Prinzip, also wenn ich einfach Log A und dann nochmal Log A mache. Ja, also das ist praktisch, da fehlt ein Unlock dazwischen. Ich kann eine Sperre nicht zweimal anfordern. Ne? Wenn ich das doch mache, dann habe ich eben ein Problem. Aber weil das ein offensichtlich unsinniges Beispiel ist, werde ich das nie als das wirklich kleinste Beispiel irgendwie haben wollen, sondern das kleinste sinnvolle Beispiel ist eben das. Ja, weil das ein vernünftiges Szenario ist, wo zwei Prozesse eben dieselben Ressourcen haben wollen, in unterschiedlicher Reihe anfordern und dadurch in Deadlock reinlaufen. Da würde man nicht direkt sagen, das ist ein Programmierfehler. Das ist ein Fehler in der Synchronisierung, den man aber nicht zwingend erkennen muss beim Programmieren. Diese andere Geschichte, wo sie die gleiche Ressource zweimal anfordern, da würde man sagen, das ist ein offensichtlicher Programmierfehler, weil sie innerhalb eines Prozesses in dem linear ablaufenden Code irgendwie zweimal dasselbe machen. So, wir wollen uns dieses Minimalbeispiel jetzt mal grafisch anschauen. Bei Ihnen auf den Folien werden die Kästchen etwas schraffiert noch sein, beziehungsweise farblich hinterlegt. Was man hier sehen kann, ist praktisch der zeitliche Ablauf oder alle möglichen zeitlichen Läufe, wie die beiden Prozesse P und Q praktisch durch die Ausführung ihrer Befehle durchgehen. Ja, nehmen wir mal irgendeine Beispielkurve hier unten, die unterste grüne Kurve. Ja, das bedeutet praktisch, wenn ich erstmal auf der X-Achse mir das anschaue, ja, der Prozess läuft hier so lang. Und in dem Moment, wo hier diese gestrichelte Linie überschritten wird, da wird das Kommando Log A ausgeführt im Prozess P. Ja, also da weiß ich jetzt, ich bin in der Programmausführung so weit gekommen, dass dieses Kommando hier gerade ausgeführt wurde. Und dann läuft es hier weiter und dieser Punkt, der sagt mir jetzt, wo ich die zweite gestrichelte Linie überquere, das sagt mir, an der Stelle habe ich Log B ausgeführt. Ja, und dann, die unterste Kurve läuft immer noch weiter, dann kommt hier irgendwann an Log A, das sehe ich auch wieder an dem Überschreiten der nächsten gestrichelten Linie und dann kommt nochmal an Log B und dann ist es praktisch vorbei, dann betrachte ich das nicht weiter. Ja, und das heißt, diese grüne Kurve, die stellt praktisch einen Verlauf dar, wo der Prozess P im Wesentlichen alleine läuft. Ja. Ich bin auch auf der Y-Achse ein bisschen nach oben gegangen, Das heißt, es wurde schon zwischendurch mal in dem Prozess Q auch umgeschaltet und der hat auch irgendwas gemacht, aber der ist noch nicht bis zu diesem ersten Punkt gekommen, wo der auch irgendeinen Log-Befehl aufruft. Ja, sondern das Scheduling ist halt irgendwie so gelaufen, dass das erst später kommt. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass der Prozess Q auch sein Zeug noch komplett durcharbeitet, dann würde diese grüne Kurve jetzt hier oben abknicken und dann irgendwann sich auch auf der Y-Achse über diese dann quergestrichelten Linien weiterverteilen. Ja, das spiegelbildliche oder, ja genau, es ist gespiegelt, Gegenstück dazu ist die oberste grüne Kurve, die da oben rumläuft. Ja, die fängt praktisch an, so, dass der Prozess Q zunächst läuft. Ja, wenn ich hier folge, dann macht der Q Log B, hier macht er Log A, da macht er Unlock, Unlock. Ja, und da habe ich es komplett eingezeichnet. Da sieht man jetzt, dass die oben abbiegt und dann kommt der Prozess P dran. Das heißt, hier oben macht der Prozess P dann das erste Log A. Ja, und das sagt Ihnen eben, dass in diesem Fall die Scheduling-Reihenfolge so gewesen ist, dass zunächst der Prozess Q seine ganze Arbeit mit diesen beiden Logs komplett durchgezogen und abgeschlossen hat und erst dann ging es oben weiter. Und was Sie praktisch sehen, ist, die grünen Kurven, die sehen alle gut aus. Das sind nämlich alles Varianten, wo entweder Prozess P diese ganze Geschichte zuerst abarbeitet und dann Prozess Q oder andersrum. Also die überlappen sich nicht irgendwie beim Zugriff auf die Ressourcen. Und jetzt haben wir aber auch die roten Kurven hier drin und die sind jetzt problematisch. Ja, schauen wir uns mal die untere rote Kurve an. Die obere ist praktisch dasselbe, nur spiegelbildlich Prozesse P und Q vertauscht. Das sehen Sie ja, wenn Sie, Sie könnten die ganze Skizze praktisch an der Diagonalen spiegeln, dann hätten Sie die Achsen vertauscht und damit das Verhalten von P und Q vertauscht. Und die beiden roten Kurven, die sind ja ungefähr spiegelbildlich, ja, dem Prinzip nach. Also die untere Kurve, die sagt mir, beide Prozesse machen ein bisschen was, was auch immer. Dann überquere ich hier als erstes diese Linie, das heißt, der Prozess P hat Log A gesagt. Und dann knickt es hier ab nach oben und ich überquere die zweite, also diese querlaufende Linie. Und das bedeutet, dass ich im Prozess Q auch das erste Log-Kommando aufgerufen habe. Ja? In dem Moment, wo ich in diesen roten Block reinlaufe, habe ich also in einem Prozess die eine Sperre geholt und in dem zweiten Prozess die andere Sperre. Ja, ist soweit klar, wie diese Diagramme funktionieren, oder? Und was jetzt das Problem ist, wenn ich einmal es geschafft habe, in dieses rote Quadrat oder allgemein ist es ein Rechteck reinzukommen, dann kann man ja schauen, das wird irgendwie weitergehen. Ja? Also der Pfeil würde weiterlaufen und der muss irgendwann entweder hier oben an die Linie oder rechts an die Linie stoßen. Und in dem Moment, wo er das macht, wenn er hier zum Beispiel gegenstößt, gegen die nach rechts abgrenzende Linie, ja, dann heißt das, dass in dem Moment der untere, also der P-Prozess, auch das B-Log anfordert. Und damit wird er blockieren, ja, weil das kann er nicht kriegen. Das heißt, dann wäre ich an diesem Punkt, ja, und der Prozess P wird jetzt überhaupt nichts mehr machen. Der Prozess Q, der kann noch, weil der hat ja nur die erste Sperre angefordert, das heißt, der kann sich hier noch nach oben bewegen und dann lande ich praktisch in diesem Punkt. Egal, was ich mache, dieser Punkt hier rechts oben in dem roten Quadrat, der stellt praktisch den Zeitpunkt dar, wo beide Prozesse versuchen, jeweils die zweite Sperre zu kriegen. Und das kann nicht gelingen. Und das ist jetzt erstmal nur eine grafische Darstellung, die Ihnen noch nicht viel Neues sagt. Aber was man jetzt hier ganz gut sehen kann, und dafür helfen diese Grafiken, wenn wir erstmal nicht uns den roten Bereich anschauen, sondern diese, ja hier sind die leider jetzt nur umrandet. Wenn Sie einen Ausdruck davon da haben, dann sehen Sie, dass die irgendwie gelb und grau schraffiert sind. Diese Rechtecke, die beschriftet sind mit P und Q brauchen B. Ja, was bedeutet das, wenn wir uns das mal anschauen? Hier unten auf der X-Achse ist das praktisch der Bereich von Log B bis Unlog B. Ja, das heißt, auf der X-Achse ist das der Zeitraum, in dem der P-Prozess die Sperre auf B hat. Und auf der Y-Achse kann man auch sehen, das ist ja dann diese Höhe hier, ist dasselbe. Ja, also es ist auch ein Zeitpunkt zwischen Log B und Unlog B. Und was bedeutet das? Was ist so ein Zeitpunkt, wenn ich irgendeinen beliebigen Zeitpunkt hier in so einem Rechteck auswähle, da hat P die Sperre auf B gekriegt und Q hat sie auch gekriegt. Ja, was ist das für ein, wann kann das sein? Ja, also der P-Prozess war erfolgreich mit Log B und der Q-Prozess war auch erfolgreich mit Log B. Die haben beide das Log auf B gekriegt. Das sollte sich stören. Das geht nicht. Ja. Das kann nicht sein, weil egal in welcher Reihenfolge das jetzt passiert, irgendeiner von den beiden ist zuerst mit seinem Log B. Und solange er nicht an Log B macht, muss der andere Prozess mit seinem Log B blockieren. Ja? Das heißt, ich kann dieses Rechteck nicht betreten. Dieses Rechteck stellt Bereiche da, wo der gegenseitige Ausschluss nicht funktioniert hat. Also wo beide die Sperre gekriegt haben. Wenn wir aber davon ausgehen, dass unser Locking funktioniert, dann gibt es solche Phasen nicht. Ja? Es gibt einfach diesen Moment nicht, wo beide die Sperre haben. Ja, das heißt also, so ein Rechteck hier, beide brauchen B, das ist ein unerreichbares Rechteck. Ich kann keine Kurve zeichnen, die durch dieses Rechteck durchgeht. Gibt es einfach nicht. Und genauso, oben ist auch noch ein Rechteck, das ist dann auf A bezogen, ja, auf die Ressource A. Und es ist dasselbe in Grün. Ja? Also da sind die Zeitpunkte drin, wo beide erfolgreich die Sperre für A gekriegt haben und es ist auch nicht möglich. Ja, das heißt also, diese beiden Rechtecke, die jetzt hier an der Tafel nur weiß aussehen, an der Wand, die stellen praktisch beide unmöglich erreichbare Zustände dar. Und das kann man natürlich immer so ein Diagramm einzeichnen. Ja, Sie können, also wenn Sie zwei Prozesse nur haben, dann können Sie immer hingehen und entsprechend dem Programmcode, diese Phasen Log A, Log B und so weiter, was da mit Log und Unlog gemacht wird, das können Sie einzeichnen auf der Y-Achse für den zweiten Prozess und dann können Sie immer diese beiden Rechtecke zeichnen. Und das Problem ist jetzt, die Rechtecke überlappen sich. Ja, die haben eine Schnittmenge und das heißt, dass die sowas wie einen Windschatten hier erzeugen. Ja, und das ist ein Bereich, den Sie nicht betreten dürfen. Dieser rote Bereich, der ist zwar betretbar, prinzipiell, aber der wird zu einem Deadlock führen, also den gilt es zu vermeiden. Ja. Jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie das aussehen kann. Sie können die beiden Rechtecke zum Beispiel so haben, ja, mit einer echten Lücke irgendwie dazwischen. Dann gibt es diesen roten Bereich nicht, weil jeder Pfad, der hier irgendwie reinläuft, der hat eine Möglichkeit, da mitten durchzulaufen und damit an den Problemen vorbei. Ja? Auch wenn der hier gegen so ein Rechteck läuft, ist es egal. Weil dann kommt ein Prozesswechsel auf den Prozess, der auf der Y-Achse ist und dann läuft er eben an der Rechteckkante nach oben vorbei und kann dann auch weitergehen. Das heißt, die Probleme, die entstehen dann, wenn die beiden Rechtecke einen einzelnen Punkt gemeinsam haben, ja, weil an dem Punkt ist praktisch es dicht, ne, da kommen sie nicht durch. Oder wenn es noch schlimmer ist, dass sie sich echt überlappen. Und in jedem Fall, wenn die entweder so genau aneinander stoßen oder sich richtig überlappen, dann entsteht hier immer dieser auf der Folie rote Bereich. Und das ist ein Bereich, den Sie zwar prinzipiell betreten können, aber wenn Sie es machen, laufen Sie in Deadlock. Zwangsläufig. Sobald Sie den einmal betreten haben, das ist das, was die beiden roten Pfade da machen, sobald Sie da drin sind, können Ihre Prozesse noch einen Moment lang leben, ja, solange bis Sie jeweils das nächste Log versuchen zu kriegen und dann ist Schluss. Ja, das heißt, wenn Sie einen beliebigen Code kriegen, der so simpel gestrickt ist, dass man eben sagen, es gibt zwei Prozesse und zwei Ressourcen, das ist halt ein Minimalbeispiel, ja, dann können Sie immer sowas einzeichnen. Sie könnten das theoretisch auch mit drei Prozessen und mehr Ressourcen machen. Ja, mehr Ressourcen geht immer. Mehr als zwei Prozesse würde dann dazu führen, dass die Grafik dreidimensional wird. Das können Sie nicht mal wirklich gut zeichnen. Ja, das könnte man am Computer simulieren und dann würde man da so Würfel sehen und wenn die Würfel sich irgendwie ungünstig überlappen, dann würden da so Deadlock-Würfel auch entstehen. Also diese rote Fläche würde dann zu einem roten Quader oder sowas werden. Ja. Aber für zwei Prozesse und im Prinzip beliebig viele Ressourcen können Sie immer solche Bildchen malen und damit erkennen, kann diese Situation in den Deadlock führen oder nicht? Wenn Sie diese Variante haben mit zwei auseinanderliegenden Kästchen, ja, dann wissen Sie, der Code ist deadlockfrei. Da kann es das Problem nicht geben. Okay, hier ist das nur nochmal erklärt, was ich Ihnen schon beschrieben habe, praktisch eine Ausschnittsvergrößerung. Und wir fragen uns jetzt, wie wir das Problem loswerden können. Ja, also wenn der Code nicht verändert wird, dann wird das Problem bleiben, wie es ist. Da kann man dann nichts dran machen. Aber es kann natürlich sein, dass man irgendwas verändern kann am Code, ja, sodass das Problem weggeht. Und eine Möglichkeit wäre, wenn wir wissen, dass einer der beiden Prozesse gar nicht beide Sperren gleichzeitig braucht. Ja, in dem Fall habe ich mal angenommen, dass das für P zutrifft. Der holt sich dann praktisch das Log für A, macht irgendwas, kritischer Bereich für die Ressource A und dann gibt er A wieder frei. Und danach nutzt er erst die zweite Ressource, reserviert also B, macht irgendwas damit und gibt es wieder frei. Ja? Wenn wir das tun, dann gibt es ja in P keinen Zustand, in dem er versucht, zwei Sperren gleichzeitig zu halten. Und ein solcher Prozess kann nie Probleme verursachen. Der kann nie Teil eines Deadlocks sein, weil wenn wir nochmal zurückgehen zur Definition, ne, dann sehen Sie, jeder Prozess wartet auf eine Ressource, die von einem anderen Prozess blockiert ist und es kann keine der Ressourcen freigegeben werden, weil der haltende Prozess blockiert ist. Und diese zweite Bedingung, die trifft auf einen Prozess, der nur eine Ressource verwendet und wieder freigibt, trifft darauf nicht zu. Ja, der hält nichts und wartet noch auf was anderes, sondern der will halt eine Ressource nutzen und gibt sie wieder frei. Also diese Prozesse sind unproblematisch. Ja, das heißt, wenn wir diese Änderung machen können, dann ist das Problem gelöst. Und selbst wenn wir verlangen, dass beide Ressourcen gleichzeitig gehalten werden, dann gibt es noch eine andere Lösung. Man kann nämlich einfach sagen, die beiden Prozesse sollen die Ressourcen in einer einheitlichen Reihenfolge anfordern. Also beide zuerst Log A und dann Log B. Das werden wir dann später nochmal ausführlicher sehen. Das lässt sich nämlich verallgemeinern. Wenn wir beim Thema Deadlock-Vermeidung sind, werden wir sehen, die Reihenfolge der Anforderungen ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man das beachtet, generell mit beliebig vielen Prozessen und Ressourcen, wenn man die irgendwie in eine richtige Reihenfolge bringen kann, dann werden wir nie in irgendwelche Deadlock-Situationen reinlaufen. Hier ist jetzt nochmal die Grafik für diese vereinfachte Variante, wo der Prozess P immer nur eine Ressource anfordert. Ja, und dann können Sie sehen, diese Rechtecke, wo praktisch die unmöglichen Zeitpunkte dargestellt sind, in denen eine Ressource von beiden Prozessen erfolgreich reserviert wurde, ja, die sind jetzt so, dass es dazwischen eine Lücke gibt, wo man durchgehen kann. Und damit kann man einfach aus dieser Grafik sehen, dass die Lösung deadlockfrei ist. Ja, Sie können natürlich auch das irgendwie formal hinschreiben und alle möglichen Scheduling-Reihenfolgen aufschreiben, aber an der Grafik sehen Sie es sofort. Okay, das ist nur nochmal zu dem Autobeispiel eine komplexere Variante, wo wir jetzt mehrere Kreuzungen haben, werde ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, nur falls Sie den Begriff Gridlock mal sehen. Ein Gridlock ist praktisch eine etwas aufgeblasene Version von einem normalen Deadlock-Problem, weil da jetzt mehrere Ressourcen dran beteiligt sind, die erstmal nichts miteinander zu tun haben. Ja, die Probleme entstehen hier dadurch, dass halt diese mehreren Kreuzungen irgendwie umständlich miteinander verbunden sind.
Wollen Sie das mal dem Straßenbauer in München erklären, bitte? Und vieles mal lernen?
Ja, da müsste man jetzt noch Ampeln mit einzeichnen, die das nicht verbessern, das Ganze. Ne? Ein bisschen schon, weil die auf jeder Kreuzung eigentlich verhindern sollen. Das Problem ist ja, dass Leute bei Grün noch in die Kreuzung reinziehen und nicht rauskommen, obwohl sie schon Rot haben. Also die stehen dann mitten auf der Kreuzung. Ansonsten würden ja Ampeln eigentlich dafür sorgen, dass Deadlock-Freiheit da ist. Ja, eigentlich tut es die Straßenverkehrsordnung schon, weil es verboten ist, in die Kreuzung reinzuziehen, wenn man nicht sicher ist, dass man sie in der Grünphase verlassen kann. Ja. Ja, also es, was helfen die Regeln, wenn die Leute nicht gescheit fahren? Die Lösung bei den Deadlock-Problemen ist ja, das werden wir dann sehen, dass also diese störenden Teile einfach abgebrochen werden und übertragen auf den Straßenverkehr heißt es halt Autos, die einen Deadlock verursachen, werden weggesprengt. Ja? Also das löst natürlich, das löst die Verkehrsprobleme. Okay, ein klassisches Problem, das immer, wenn man über Deadlocks spricht, auftaucht, ist das Fünf-Philosophen-Problem. Das Szenario ist, dass sie also fünf hungrige Philosophen haben, die sitzen am Tisch, es gibt Nudeln. Und eigenartigerweise braucht ein Philosoph, um essen zu können, braucht zwei Gabeln. Ja, eine linke und eine rechte Gabel für beide Hände und damit dreht er sich irgendwie die Nudeln zusammen und kann dann essen. Und er ist komplett unfähig, mit einer einzelnen Gabel zu essen, ja, weil er wahrscheinlich das Hemd nicht schmutzig machen will. Und das Szenario ist jetzt, wir haben hier fünf Teller für die fünf Philosophen, die können sich da auch hinsetzen auf dem Stuhl. Und links und rechts von jedem Teller liegt eine Gabel. Also das ist erstmal gut, weil dann kann man links und rechts greifen und kann essen. Aber das Problem sehen Sie natürlich, die Gabeln, die gehören irgendwie immer zwei Philosophen. Ja? Weil zum Beispiel die Gabel hier unten, die liegt genau zwischen dem Teller 1 und 2. Also ja, wer zuerst zugreift, der hat halt die Gabel und der unmittelbare Nachbar, der hat sie dann nicht. Und wenn wir das jetzt wieder formalisieren, dann müssen wir die Philosophen praktisch durchnummerieren. Ja, die Philosophen wären dann unsere Prozesse. Das ist ja auch eine Art von Prozessieren, das Essen verarbeiten. Und die Gabeln, das sind unsere Ressourcen, die sind auch durchnummeriert von A bis E. Und beispielsweise der erste Philosoph, der hier sitzt, der braucht also die linke und die rechte Gabel, das ist A und B. Und entsprechend der zweite braucht B und C und so weiter und das Ganze schließt sich, weil es ein Kreis ist. Ja, und das ist jetzt im Prinzip dasselbe Spiel wie bei den Autos. Ja, Sie sehen jetzt wieder, es entsteht eine problematische Reihenfolge, wenn jeder Philosoph die rechte Gabel greift. Das können die sogar synchron machen, da kommen die sich nicht in den Weg. Dann hat jeder die rechte Gabel in der Hand und eine linke gibt es nicht. Ja, also alle Philosophen haben eine Gabel gekriegt und die zweite kriegen sie nicht. Und beim Versuch, die zweite zu greifen, blockieren die Philosophen alle, ja, weil es irgendwie nicht weitergeht. Und das ist dann praktisch Starvation, also im wahrsten Sinne des Wortes, die müssen verhungern, weil sie einfach nicht essen können. Und das ist nur jetzt schon mal hier eingeführt als klassisches Beispiel. Wir werden das noch ein paar Mal wiedersehen auf den folgenden Folien, weil wir das natürlich lösen wollen. Also wir wollen irgendwie einen Ansatz haben, eine Vorgehensweise, wie die Philosophen essen können, ohne dass zum Beispiel ein Einzelner verhungert. Ja, weil eine einfache Regel wäre zum Beispiel zu sagen, Philosoph 1 darf nicht essen. Ja, dann wird er nie eine Gabel greifen und selbst wenn dann alle die Rechte genommen haben, der Philosoph 1 hat es dann nicht gemacht. Das heißt, seine rechte Gabel wäre dann noch frei und dann kann praktisch gegen den Uhrzeigersinn, angefangen mit Philosoph 2, kann der sich die linke nehmen, kann essen, legt dann beide nieder, dann kann der nächste sich seine linke Gabel nehmen und so weiter, geht es im Kreis rum, bis sie bei Philosoph 1 ankommen, der guckt dann doof, dann greifen wieder alle ihre rechten Gabeln und dann geht es weiter. Ja, also wenn man so eine brutale Auslese irgendwie macht, dass man sagt, einer von denen darf gar nicht, dann ist es sofort gelöst. Aber wenn man eine faire Variante haben will, wo ja auch noch ungefähr gleich häufig alle Philosophen die Möglichkeit haben zu essen, dann wird es relativ schwierig. Jetzt haben wir über Ressourcen viel gesprochen. Ich möchte noch was Allgemeines zum Thema Ressourcen sagen, im Prinzip Unterscheidungsmöglichkeiten. Wir werden einmal über die Begriffe unterbrechbar und nicht unterbrechbar kurz sprechen und auf der nächsten oder übernächsten Folie über wiederverwendbar und nicht wiederverwendbare Ressourcen. Wir werden dann sehen, dass uns von den Unterscheidungen, die wir da machen können, dass uns eigentlich nur ein Fall interessiert, weil alle anderen Fälle sozusagen problemlos sind. Ja, also erstmal, was ist eine unterbrechbare Ressource? Unterbrechbar heißt in dem Fall nicht, dass irgendwie das Programm oder der Prozess, der mit der Ressource was macht, unterbrochen wird, sondern dass die Nutzung einer Ressource unterbrochen werden kann. Ja, das heißt also, ein Prozess hat die Ressource, macht irgendwas damit und das Betriebssystem entscheidet einfach, das nehme ich dir jetzt weg. Und das muss gehen, ohne dass es dadurch zu Programmabbruch oder ja, irgendwie Fehlern oder sowas kommt. Wenn wir mit solchen Ressourcen zu tun haben, dann sagen wir, die sind unterbrechbar. Und ein Beispiel dafür ist eben, das vielleicht wichtigste Beispiel ist die CPU. Ja, die können Sie als echte Hardware-Ressource betrachten, weil sie halt ohne CPU kann der Prozess nicht rechnen. Immer nur dann, wenn er vom Scheduler die CPU zugeteilt kriegt, dann funktioniert das. Und wenn die jetzt eine nicht unterbrechbare Ressource wäre, dann würde das heißen, dass irgendwas schief geht. Jedes Mal, wenn wir einem Prozess die CPU wegnehmen. Also könnte man mit dem System nichts anfangen. Ja, die Unterbrechbarkeit der CPU als Ressource, die müssen wir verlangen. Ansonsten ist das alles sinnlos. Genauso ist es beim Hauptspeicher. Ja, wir werden wahrscheinlich ab dem nächsten Termin uns mit Speicherverwaltung beschäftigen. Und dann werden Sie sehen, das, was tatsächlich an physikalischem Speicher gerade in einem Prozess zugeordnet ist, das kann schwanken. Bis hin zu nichts. Ja, also es kann sein, dass ein Prozess gerade überhaupt nichts im Hauptspeicher belegt. Trotzdem ist es ein bereiter Prozess, der irgendwann ausgewählt und ausgeführt werden kann. Da muss sich das natürlich ein bisschen ändern, damit er zumindest teilweise Hauptspeicher nutzen kann, sonst wird er nicht arbeiten können. Aber das ist in dem Sinne auch eine unterbrechbare Ressource. Und wenn Sie sowas haben, dann ist die gute Nachricht, gibt es keine Deadlocks. Ja, weil unterbrechbar heißt ja, wenn Sie praktisch in so ein Szenario irgendwie gekommen sind, dass die Prozesse irgendwelche Ressourcen schon haben und irgendwelche anderen anfordern, dann können Sie einfach einem von den Prozessen, der eine Ressource hat, die wegnehmen und geben die dem Anfordernden. Ja, und dann geht es einfach weiter. Also damit können Sie nicht in einen Deadlock laufen. Deswegen werden wir uns nur interessieren für die nicht unterbrechbaren Ressourcen, ja, weil die Probleme verursachen. Und das heißt eben nicht unterbrechbar, wenn es einfach nicht möglich ist, einen Prozess, der erfolgreich eine Ressource angefordert hat, die wieder wegzunehmen. Ja, was könnte ein Beispiel dafür sein? Wenn Sie etwa einen DVD-Brenner als Ressource betrachten und Sie haben jetzt so ein Brennprogramm, das fängt an, auf eine DVD irgendwas zu brennen, dann wollen Sie, dass der Prozess durchgehend die Ressource nutzen kann, solange bis der Brennvorgang abgeschlossen ist. Dann wird er die DVD auswerfen und dann die Ressource praktisch zurückgeben. Wenn Sie das nicht so tun, wenn Sie dem die mittendrin wegnehmen, ja, weil Sie vielleicht noch ein zweites Brennprogramm laufen haben und das will auch brennen, und dann machen Sie so immer schön im Wechsel, mal brennt das eine Programm 10 Sekunden, dann das andere Programm 10 Sekunden, verschiedene DVD-Images auf den Rohling, das wird nicht funktionieren. Ne? Im besten Fall kriegen Sie unsinnige Daten darauf. In der Realität wird es einfach ein Timing-Problem in diesem Datenstrom geben, der an den Brenner geschickt wird, und dann wird der Vorgang abgebrochen und Sie können die DVD wegwerfen. Ähnliches Problem haben Sie, wenn Sie so einen Tape-Streamer haben. Die haben in der Regel auch gewisse Anforderungen ans Timing, dass die also durchgehend beliefert werden. Und selbst wenn man das in den Griff kriegen würde, ist es halt Quatsch, dass zwei Programme gleichzeitig irgendwie verschiedene Archive auf das Band schreiben. Das geht nicht. Ja? Also das wären, wenn wir jetzt von echten Hardware-Ressourcen, die anschaulicher sind, sprechen, wären Beispiele dafür. Ansonsten ist jede Variable, die wir exklusiv schützen wollen, wo wir gegenseitigen Ausschluss sicherstellen wollen, ist eine nicht unterbrechbare Ressource. Weil wenn ein Prozess einmal gesagt hat, lock auf irgendwas, ja, um dann mit einer Variable zu arbeiten. Wenn die jetzt doch unterbrechbar wäre, dann würde das heißen, dass man dem das Lock wegnehmen kann. Ja, und das wäre aber dann mitten, während der in seinem kritischen Bereich ist, und dann hätten wir den gegenseitigen Ausschluss nicht mehr sichergestellt. Ja, das heißt, diese Standardproblematik, die uns interessiert, da geht es immer um etwas, was nicht unterbrechbar ist. Okay, die andere Unterscheidung ist wiederverwendbar und konsumierbar. Ja, also wiederverwendbar heißt, dass Sie eine Ressource haben, wo Sie zwar in dem Moment, wo Sie sie nutzen, exklusiven Zugriff drauf haben wollen, aber wenn Sie die freigegeben haben, dann ist sie immer noch da und kann dann vom nächsten Prozess verwendet werden. Das trifft zum Beispiel auch auf diese Variablen zu. Im Gegensatz dazu sind konsumierbare Ressourcen etwas, das Sie richtig verbrauchen und es dann weg ist. Ja, also ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel ein einzelner Interrupt. Wenn irgendwie ein Interrupt auftritt, dann kann man sich den als Objekt vorstellen im Betriebssystem und dann wird ein Interrupt-Händler aktiviert, der macht irgendwas damit und wenn er fertig ist damit, dann ist dieser Interrupt weg. Also wenn Sie praktisch mit einer etwas schrägen Betrachtung diesen Interrupt als Ressource anschauen würden, dann wäre das ein Beispiel für eine konsumierbare Ressource. Die Dinger wären auch unproblematisch, werden wir auch nicht betrachten. Also wir werden immer nur von wiederverwendbaren Ressourcen sprechen. Ja, das bringt uns jetzt zu einer Betrachtung. Wir haben jetzt praktisch das Vokabular dafür, dass wir sagen können, wann genau kommt es eigentlich zu einem Deadlock. Wir werden sehen, es gibt vier Bedingungen, die äquivalent sind. Also wenn alle vier Bedingungen erfüllt sind, und zwar genau dann, wenn, dann haben wir einen Deadlock. Und die ersten drei, die sehen Sie auf dieser Folie, die kann man praktisch als konstante Bedingungen betrachten. Das ist etwas, was durch das System vorgegeben ist, durch das Betriebssystem, durch die Software, die Sie einsetzen, das steckt da drin. Ja, das heißt, Sie müssen nicht in ein gerade laufendes Programm reinschauen, wie geht es denn gerade, welche Ressourcen haben, welche Prozesse angefordert, sondern das ist etwas, das gucken Sie sich einmal am Anfang an und sagen dann, ja, diese drei Bedingungen sind erfüllt, jetzt gucke ich mir noch die vierte an. Das erste ist der gegenseitige Ausschluss. Das heißt also, dass es grundsätzlich überhaupt sowas gibt wie exklusive Ressourcen. Ja, etwas, wo Sie kritische Bereiche in Ihrem Code definieren und dann einfach eben Stellen haben, wo es heißt, wenn hier einer reingekommen ist, dann kommt in den anderen kritischen Bereich kein zweiter rein. Wenn Sie sowas nicht haben in Ihrer Software, dann können Sie keinen Deadlock haben. Ja, das ist die wesentliche Aussage eigentlich dahinter bei diesen drei Bedingungen. Da guckt man einfach nur, gibt es das prinzipiell? Wenn es eins davon nicht gibt, dann ist alles gut. Dann brauchen wir über Deadlocks nicht mehr reden. Die zweite Geschichte ist Hold and Wait. Ja, das ist das, was wir gesehen haben. Das grundsätzliche Prinzip, eine Ressource wird schon gehalten, wurde erfolgreich gelockt und jetzt wird noch eine zweite angefordert. Und jetzt kann es natürlich sein, dass in Ihrer Software sowas nicht vorkommt. Wenn Sie also, wenn Ihr gesamtes Softwarepaket nur aus Prozessen besteht, die immer nur eine einzige Ressource anfordern und dann wieder freigeben. Und dann fordern Sie was anderes an und geben das auch wieder frei. Ja, dann wäre diese zweite Bedingung nicht erfüllt und dann wissen Sie, aha, kann keinen Deadlock geben. Es reicht, wenn eine von diesen drei Bedingungen kaputt ist, damit Sie deadlockfrei sind. Ja. Und der dritte Punkt ist eben diese Ununterbrechbarkeit, ja, dass wir es also mit Ressourcen zu tun haben, die man nicht wegnehmen kann, zwangsweise. Das habe ich eben auch schon gesagt, nur solche Ressourcen interessieren uns, alle anderen betrachten wir einfach nicht, ja, weil die können keine Deadlock-Probleme verursachen. Also in diesem Sinne sind diese Bedingungen 1 bis 3, die sind notwendig für einen Deadlock. Ja, wenn Sie eine davon nicht erfüllt haben, oder auch mehrere, ist egal, es reicht, wenn eine nicht erfüllt ist, dann sind wir schon am Ende und wissen, es kann keine Deadlocks geben. Das Problem ist jetzt nur, dass diese Geschichten irgendwas sind, was ja im Prinzip auch wünschenswert ist. Also das sind einfach Eigenschaften, die das Betriebssystem selber hat und die in der Regel auch die Software, die da genutzt wird, hat, auf die wir nicht verzichten wollen. Wenn Sie gegenseitigen Ausschluss zum Beispiel einfach verbieten, wenn Sie sagen, sowas gibt es nicht, ja, die erste Bedingung, dann haben Sie zwar ein System, was keine Deadlocks verursachen kann, aber Sie haben auch eins, was nicht synchronisieren kann. Ja, das heißt also, es kommt zu parallelen Zugriffen auf geschützte Daten mit den bekannten fehlerhaften Ergebnissen. Hold and wait, das haben Sie eben einfach, wenn Ihre Software mehrere Dinge gleichzeitig braucht, dann ist es einfach so. Ja? Und wenn Sie praktisch erzwingen würden, dass es Hold and Wait nicht gibt, dann können Sie nur noch Software schreiben, die immer nur einen Bereich exklusiv benutzt und nicht mehrere davon. Wenn das geht, ja, wenn Sie Ihre Programme so schreiben können, dann ist es gut, dann wissen Sie wieder, es kann keine Deadlocks geben, aber in der Regel wird es eben nicht so funktionieren. Und das mit der Ununterbrechbarkeit, das liegt einfach an der Art und Weise der Dinge, ja, die Sie verwenden. Also die Sachen, die Sie da blockieren, die Sie exklusiv anfordern, die sind eben ununterbrechbar oder sie sind es nicht. Und in den Fällen, wo etwas nicht unterbrechbar ist, können Sie auch nichts dran ändern. Das waren jetzt diese drei Bedingungen, die, ich sag mal, die sind statisch. Ja, die sind für ein gegebenes Softwaresystem, sind die einfach da. Und nur wenn die alle drei erfüllt sind, dann schauen wir uns eine vierte Bedingung an. Und das ist das sogenannte zyklische Warten. Ja, beim zyklischen Warten wird praktisch genau dieses Kreislaufproblem beschrieben, was wir schon in den kleineren Beispielen gesehen haben. Da sieht es so aus, Sie können die Prozesse in einem Kreis anordnen. Und dann ist es immer so, dass ein Prozess eine Ressource braucht, die der nächste im Kreis hat. Also hier zum Beispiel, wenn wir hier das Beispiel uns anschauen, der Prozess 1, der hat schon die Ressource A und braucht B. Jetzt ist die Frage, wer hat B? B hat der Nächste im Kreis. Ja, der hat die, braucht aber C. Wer hat C, ist wieder der Nächste. Ja, der Prozess hat C, braucht D. Dann geht es noch weiter im Kreis. Der Nächste hat das D und braucht das A und dann schließt sich der Kreis. Ja, und immer wenn Sie praktisch die Prozesse und die Ressourcen letzten Endes in so einem Kreis anordnen können, dass so ein Bild rauskommt, dann haben Sie genau dieses zyklische Warten. Ja? Und zusammengenommen mit den ersten drei Bedingungen, wenn wir alle vier zusammennehmen, dann ist es eben äquivalent oder wie man auch sagt, notwendig und hinreichend. Ja? Und das heißt also, diesen Zustand, wo wir alle vier Bedingungen erfüllt haben, wo wir also im Deadlock sind, das wollen wir verhindern. Ja. Und die Frage ist jetzt, wie man das am besten angreifen kann. Da wir schon gesehen haben, diese 1, 2, 3 Bedingungen, die sind statisch, die sind fest vorgegeben, bleibt praktisch nur die Bedingung 4, weil das ist irgendwie dynamisch. Die Frage, wann, wer, welche Sperre hat und so weiter, das ist ja in jedem Augenblick, wo man hinguckt, ein bisschen anders, weil die Prozesse halt laufen und irgendwann vom Scheduler ausgewählt werden und ihre Sperren anfordern und wieder freigeben. Da kann man nicht sagen, das ist statisch, das ändert sich einfach mit der Zeit. Und deswegen haben wir da praktisch einen Punkt, wo wir angreifen können und sagen können, hier versuchen wir irgendwas zu ändern. Und dass diese vierte Bedingung, dass das zyklische Warten überhaupt ein Problem verursacht, liegt eben daran, dass diese ersten drei Bedingungen da sind. Ja, weil wenn eine davon nicht erfüllt wäre, dann würde sie auch so einen Kreis nicht stören, weil dann würden sie eben anhand der nicht erfüllten ersten oder zweiten oder dritten Bedingungen, würden sie einfach irgendwas verändern und damit den Kreis durchbrechen. Aber weil wir eben diese drei Bedingungen als Systembedingungen praktisch haben, ist so ein Kreis, wenn er denn vorhanden ist in Bedingung 4, der ist nicht auflösbar. In dem Moment sind Sie im Deadlock und dann ist halt alles kaputt. Okay, wie wir diese Deadlocks uns dann anschauen können, noch im Detail und ein paar Algorithmen, mit denen wir arbeiten, das sehen wir nach der Pause. Jetzt haben wir schon 10 vor, machen wir Pause bis 5 vor.